Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Scottish Open haben ihr Halbfinale. Auch wenn das Turnier nicht in Schottland, sondern in Wales stattfindet, sind wir nun bei den letzten vier Spielern angekommen. Und es sind vier Akteure, die dort zum Teil erwartet wurden, zum Teil vielleicht auch nicht. Darüber werden wir reden. Und das tun wir hier bei Total Clearance. Und es begrüßt Christian Oehmicke wieder Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian, willkommen zum Snooker-Frühstück und da bin ich doch diese Woche echt froh, dass wir gar keinen Tisch buchen mussten dafür, sonst wären wir am Ende im falschen Land gelandet. Das ist schon wirklich verwirrend, aber die Scottish Open haben genug Schotten noch dabei jetzt auch tatsächlich im Viertelfinale gehabt. Also da kann man gar nicht meckern, die haben alle den Weg gefunden nach Wales und sogar ins Viertelfinale. Also ist eigentlich schon beeindruckend.
Schon gut, dass Neil Robertson nicht dabei war bzw. abgesagt hat, auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen war, aber so musste er gar nicht erst versuchen, die Scottish Open zu finden in diesem Jahr. Gefunden hat sie Anthony McGill, mit dem fangen wir jetzt einfach mal an, denn er ist Schotte und ist ein Spieler, der nicht unbedingt oft im Halbfinale aufgetaucht ist in den letzten, ja, man möchte fast schon Jahren sagen, vielleicht außerhalb der Weltmeisterschaft selten an seine Form anknüpfen konnte und ist unter den vier Halbfinalisten vielleicht der Außenseiter. Aber seine Wochen werden jetzt schon in letzter Zeit etwas besser. Die UK Championship unfassbar stark gespielt und auch was er diese Woche spielt, gefällt mir tatsächlich. Sein Match gestern gegen Stephen Maguire war hochkarätig interessant. Zum einen, weil er mit 4-0 in Führung gegangen ist und das fast noch vermasselt hätte. Und zum anderen, weil es ein unfassbar launiges Duell war. Es gab so viele lustige Szenen zwischen den beiden, Kathi, dass es die scheinen noch öfter irgendwie miteinander zu trainieren oder so oder gute Freunde zu sein. Also das hat richtig Spaß gemacht, auch anzuschauen, auch wenn Stephen Maguire mal wieder ganz Stephen Maguire war.
Ja, also mehr Stephen Maguire als in dem Match geht eigentlich tatsächlich nicht. Und ich kann dir nur zustimmen, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich mag das sowieso immer sehr, sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, da stehen Menschen am Tisch, die auch zueinander irgendwie eine freundschaftliche Beziehung haben oder zumindest eine, wo man sich jetzt am Tisch trifft und dann auch mal einen Witz machen kann. Das gefällt mir, das lockert die ganze Sache so ein bisschen auf, wobei natürlich auch gestern so das Spiel dadurch nicht zu kurz gekommen ist, um Gottes Willen. Also wir hatten hier nicht den Blödelverein zu Gast, sondern die haben das absolut ernst genommen, Stephen Maguire so sehr, wie es halt kann, und haben trotzdem zwischendurch mal ein bisschen Spaß gehabt. Und es gab halt auch wirklich so skurrile Situationen und ich weiß dann nicht, zieht diese Atmosphäre die Situationen an oder ziehen die Situationen so eine Atmosphäre an? Also das scheint sich irgendwie gegenseitig zu bedingen. Jedenfalls hatten wir zum einen noch recht am Anfang des Matches, da ging es um noch nicht so viel, da lag jetzt Anthony McGill noch nicht mit 4-0 vorne. Da hatten wir die Situation, dass Anthony McGill eigentlich einen super tollen langen Ball gelocht hatte, so vorentscheidender Ball des Frames, dachte man. Dann fällt der Spielball. Extrem bitter, Chance Stephen Maguire mit Ball in Hand. Er locht einen sehr schönen Ball und der Spielball fällt schon wieder. Ja, da haben die beiden auch echt lachen müssen. Dann wieder Anthony McGill mit Ball in Hand und Anthony hat dann auch diesen Frame eben gewonnen. Das war eine echt skurrile Situation. Also ich musste auch lachen. Also das ist mir echt in Erinnerung geblieben, diese Szene im Match. Ansonsten in Erinnerung geblieben ist mir am Anfang des Matches auch die 113 von McGill. Nicht schlecht. Stephen Maguire sehr schusselig unterwegs in Teilen, hat ja auch Frame 3 eben extrem knapp verloren. Und dann nach dem 0-4 hatte ich schon das 0-5 quasi mit der Kreide auf die Tafel schreiben wollen. Aber Stephen Maguire nach dem Mid-Session Interval hatte sich doch was vorgenommen, oder?
Das hat er absolut. Vor allem hat er sich zunächst erstmal ein Maximum vorgenommen gehabt, anscheinend. Bei 0-4 kann man da durchaus mal drauf gehen. Und ja, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht, nicht weil er das Maximum verpasst hat, sondern einfach aufgrund der Art und Weise, wie er das verpasst hat. Also diese schwarze, kaum Winkel drinne. Eigentlich hat er nicht viel zu tun, außer die zu lochen und halbwegs vernünftig auf die nächste wiederum einfache rote zu stellen. Und dann spielt er den einfach viel zu voll, dass der in die Bande reingeht. Also das ist ein Ball, ich würde behaupten, den locht jeder auf der Main Tour in 99 von 99 Fällen eigentlich. Also den muss der eigentlich machen.
Ja, also das ist Statistik mit Christian, das gefällt mir. Ja, den muss er machen, aber er hat ja auch Steve Maguire-mäßig drauf reagiert. Ich hatte kurz Bedenken, ob da jetzt noch was Größeres auch zu Bruch geht, aber nein, da hatte er sich gut im Griff und hat das auch mehr so mit Humor gesehen. Denn es passierte ja zum Glück immerhin nach der Ziellinie für den Frame. Also dann wurde es halt das 81er Break, was sehr schön war und eine große Spannung beinhielt, aber eben leider doch nicht zum Maximum Break geführt hat. Sehr, sehr schade. Wirklich eine vergebene Chance, aber das war nicht die einzige von Steve Maguire in diesem Match.
Nee, wahrlich nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Anthony McGill jetzt ein Stück nachließ. Zumindest gegenüber dem Anfang. Da war er ja eigentlich sehr konsequent unterwegs, wenn er die Chancen bekam von Maguire. Verliert den sechsten Frame auf Schwarz, den siebten dann auch klar. Und ich hatte dann das Gefühl, man muss den jetzt da mal einladen, damit er über die Ziellinie kommt. Und das hat Steven Maguire im achten Frame dann auch getan.
Ja, und so hatte Anthony McGill die Chance, einen 52er und einen 51er Break zu spielen. Und dann war das Ding gelaufen. Auch hier muss sich Stephen Maguire natürlich vorwerfen lassen, dass er den Anthony McGill da so, ja, ideal mit rotem Teppich an den Tisch hat kommen lassen und sich so die Chance genommen hat, eigentlich hier nochmal auszugleichen. Aber Anthony McGill musste auch aus dieser etwas kalten Phase rauskommen und sich da rausspielen, und das hat er ja vernünftig getan, eben mit zwei Breaks. Natürlich eindeutig besser, wenn du das mit einem hohen Break machst, aber gut, er hat halt auch dann die Chancen bekommen, das so durchzuziehen, und letztlich doch der verdiente Sieger aus dem Match, wenn man sich die ersten vier Frames anschaut. Also da hat er das wirklich schon klar dominiert, und das haben wir viel zu lange von ihm nicht mehr gesehen.
Gegner für Anthony McGill im Halbfinale ist Luca Brecel. Und das ist quasi die Bestätigung der UK Championship Form für Luca Brecel. Der Belgier scheint sich einiges vorgenommen zu haben für diese Saison und bestätigt das damit. Steht jetzt schon wieder kurz vor dem Finaleinzug, aber er war gestern davon phasenweise ziemlich weit entfernt. Es war kein unbedingt richtig hochklassiges Match mit Matthew Selt, was er sich geliefert hat. Es war vor allem ein sehr langes Duell, ein sehr kämpferisches Duell und vor allem gegen Ende des Matches dann auch ein sehr nervöses Match. Also, das war nicht unbedingt das spektakulärste Viertelfinale, aber es war unfassbar spannend.
Ja, nee, ging ja auch eine Weile wirklich. Am Anfang, ja, also ich würde schon zustimmen, das hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gepackt. Ich saß jetzt nicht gebannt vor dem Fernseher, aber es war doch ein ordentliches Viertelfinale. 92 von Luca im ersten Frame, dann eine 77 von Matthew Selt. Sie blieben ja auch immer recht weit beieinander. Also anders als jetzt zum Beispiel in dem Spiel von Anthony McGill gegen Steve Maguire, trennte die beiden selten mehr als ein Frame. Und es war ja nicht der ganz große Galaabend, und vor allem am Schluss dann doch ein echtes Gestöpsel, bis dann Luca Brecel den Entscheidungsframe doch sehr deutlich dominiert hat. Zwar auch nicht mit einem Break aus einem Guss raus, aber sehr, sehr deutlich. Matthew Selt hat keinen Punkt geholt im Entscheidungsframe. Ja, woran denkst du, lag es jetzt bei Luca Brecel, dass er sich letztlich durchgesetzt hat? Ich meine, das waren Nuancen irgendwo gestern. Matthew Selt ist ja auch immer ein sehr gefährlicher Gegner, aber wenn du jetzt Luca Brecel wärst, aus was würdest du jetzt die Hoffnung schöpfen, dass du jetzt hier noch mehr kannst?
Schwierig zu sagen, denn gegen Ende des Matches waren es eher die Einsteiger von Celt, die überhaupt nicht funktioniert haben und Luca Brecel dann natürlich eingeladen haben, ab und an mal ein paar Punkte zu sammeln. Aber er war letztendlich, und das hat, glaube ich, vor allem auch gegen Ende des Matches den Ausschlag gegeben, taktisch dann doch ein Quäntchen besser, hatte doch immer die etwas besseren Antworten parat. Matthew Selt hat es da selten geschafft, mit Safeties seinen Gegner unter Druck zu setzen, dann eher phasenweise mit seinem Lochspiel. Und das sollte Luca Brecel dann auch die Hoffnung geben, vielleicht sich hier auch im Halbfinale durchzusetzen. Es ist ein neuer Tag dann, auch gegen Anthony McGill heute. Zur besten Sendezeit natürlich um 20 Uhr, wer auch immer sich das wieder ausgedacht hat, denn wir müssen ja auch noch gleich über das andere Halbfinale reden, was ein absoluter Klassiker ist. Luca Brecel steht wieder kurz vorm Einzug in die Top 16. Der junge Mann, wir wollen natürlich nicht zu viel von ihm jetzt gleich erwarten, nur weil er jetzt zwei Turniere in Folge mal ordentlich spielt, aber könnte der Startschuss sein, damit er endlich das hält, was man von sich schon seit Jahren von ihm versprochen hat.
Ja, das sind ja mittlerweile echt schon viele Jahre. Und das könnte mal wieder der Durchbruch sein. Wir hoffen's. Wir flüstern mal wieder für Luca Brissell, dass es vielleicht mit dem Titel jetzt klappt. Ja, aber da ist natürlich auch noch einiges zu tun. Trotzdem, also für mich ist das schon irgendwo so ein Primetime-Halbfinale. Ich meine, ich finde das schon gerechtfertigt. Also ich meine, natürlich kommt es vor allem auch wieder aus dem Draw einfach raus, wer wann spielt. Denn das sind so zwei Spieler, die mir im Moment gute Laune machen, bin ich ganz ehrlich, weil die sowas Erfrischendes haben, weil sie top spielen, zumindest streckenweise, ohne jetzt die Gesichter zu sein, die wir eben ständig jetzt die letzten Monate schon in jedem Halbviertelfinale gesehen haben. Also von daher bin ich echt, echt zufrieden, dass die jetzt aufeinandertreffen und dass einer von beiden auf jeden Fall im Finale stehen wird. Also ich glaube, Snooker profitiert davon, wenn wir mehr Top Spieler auch mal eben wieder da sehen, wo sie hingehören, nämlich in den wichtigen Runden eines Turniers. Und wenn das nicht immer so grundbesetzt ist durch die alten Hasen, wobei, ich meine, was rede ich da? Naja, das andere Halbfinale ist ja grundbesetzt durch alte Hasen.
Absolut, ja. Also McGill gegen Brissett könnte wirklich eine unfassbar hochklassige Angelegenheit werden. Ich bin sehr gespannt auf das Duell heute Abend. Aber am Nachmittag gibt's, wie du schon gesagt hast, den absoluten Klassiker. Schon zum sechsten Mal in diesem Jahr alleine. Ich glaube, zum irgendwas in den 70er-Bereichen insgesamt gibt's dieses Duell zwischen Ronnie O'Sullivan und John Higgins. Es ist ein Match, auf das sich natürlich alle freuen, aber beide haben dieses Match auf sehr unterschiedliche Art und Weise erreicht. Fangen wir mal mit Ronnie O'Sullivan an. Der war am Nachmittag gegen Li Hang unterwegs. Li Hang hatte noch die Chance, sich in den World Grand Prix reinzumogeln. Da hat Martin Gould vor allem alle Daumen gedrückt für Ronnie O'Sullivan ausnahmsweise mal. Und es war vielleicht mit das unterhaltsamste Viertelfinale gestern. Hohe Breaks en masse, ein Li Hang, der wirklich von vorne bis hinten eigentlich alles mitgebracht hat, um konkurrenzfähig zu sein. Ronnie O'Sullivan wieder im Decider und wieder dann auch diesen gewonnen. Aber das war ein sehr launiges Match und vor allem gute Werbung für Snooker.
Ja, und gute Werbung für Li Hang. Meine Güte, der hat mich echt beeindruckt. Ich hatte ja gestern im Podcast noch gesagt, nee, also ein Entscheidungsframe gibt es jetzt nicht. Da hat der Ronnie das schon ein bisschen einfacher. Aber Li Hang hat mich eines Besseren belehrt und darüber freue ich mich, denn er hat ja so gut mitgehalten. Wahnsinn, ja. Konnte mitgehen mit den Breaks von Ronnie, hat seine Chancen genutzt, hat keine super unnötigen Fehler gemacht. Zwischendurch auch die 116 mal eingestreut. Das einzige Century Break, also wir hatten super viele hohe Breaks, um Gottes Willen, wie viele waren das jetzt? Also gefühlte 15, aber nur ein einziges Century Break und das kam eben von Li Hang und für mich sagt das schon metaphorisch viel aus über den Spielverlauf, denn der Chinese hat das super mitgehalten. Ich möchte kurz, Christian, einen Fun Fact loswerden, denn Li Hang und Ronnie O'Sullivan sind jetzt schon tatsächlich dreimal bei den Scottish Open aufeinander getroffen, von den viermal, die sie insgesamt aufeinander getroffen sind. Kannst du dir das vorstellen? Ja, wo gibt es denn sowas? Also die sind 2017 sind sie aufeinander getroffen, dann letztes Jahr im Halbfinale, das haben wir vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm, weil das ja gar nicht, auch wieder nicht in Schottland stattfand, sondern in England. Jetzt dieses Jahr auch wieder nicht in Schottland, sondern in Wales. Also die haben schon die Scottish Open dreimal gegeneinander gespielt, in drei verschiedenen Ländern. Und ja gut, dreimal hat dann letztlich Ronnie O'Sullivan gewonnen. Aber alle drei Matches waren knapp. Ja, also da der Li Hang, der ist jemand, der lässt sich von Ronnie doch nicht so sehr einschüchtern. Und auch das hat man gestern gesehen, aber letztlich hat wieder unser Decider Ronnie zugeschlagen und dann den letztlich einzig wichtigen Frame leider dominiert. Und ich sage jetzt mal bewusst leider.
Also das fällt dann wohl in die Kategorie unnütze Statistiken, dennoch unheimlich interessant. Ist natürlich sehr witzig für Li Hang, aber auch, keine gute Statistik, wenn er diese Matches allesamt verloren hat. Aber ich habe das Gefühl, der Chinese ist auf einem sehr guten Weg derzeit, oder? Also auch wenn er die Qualifikation jetzt für den World Grand Prix verpasst hat, aber man redet schon ab und zu mal öfter jetzt wieder über Li Hang. Arbeitet sich in der Weltrangliste vielleicht auch so langsam wieder nach oben, oder?
Ja, der war ja doch sehr unterm Radar und ist es jetzt immer noch natürlich, da wir jetzt sehr viel über Yang Bingchao gesprochen haben am Anfang des Jahres. Jetzt haben wir natürlich über Zhao Xinchuan gesprochen, ja, zum Ende des Jahres. Dann haben wir das ewige Drama um Zhu Yulong, der ständig alles um einen Platz verpasst, der Arme. Ja, und natürlich das noch dramatischere Drama um den Abstieg von Ding Junhui. Also da ist ja viel Soap-Opera auch zu sehen im Moment bei den chinesischen Spielern. Da ist richtig was, da bewegt sich was, ne? Das ist richtig, richtig schön, das auch zu verfolgen. Und Li Hang, ja, der ging da so ein bisschen unter in dem Ganzen und umso schöner, dass er sich da jetzt auch wieder ein bisschen in den Vordergrund mit reinspielen will. Aber also ich bin jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber ich bin gespannt, wie das mit ihm weitergehen wird.
Auf jeden Fall wird Ronnie O'Sullivan heute auf John Higgins treffen. Damit ist ein rein schottisches Finale dann zwischen McGill und Higgins weiterhin möglich. Also das Heimpublikum in Wales scheint motivierend zu sein. Gestern das Match gegen David Gilbert sah lange nicht danach aus, als wenn John Higgins das gewinnen würde. David Gilbert lag mit 3:0 vorne und trotzdem hatte man dann auch ziemlich schnell das Gefühl, dass er dieses Match wohl nicht gewinnen wird. Denn gerade nach dem Mid-Session-Interval war das, was David Gilbert auf dem Tisch zeigte, dann leider sehr fehlerbehaftet. Also das hat John Higgins eigentlich eher David Gilbert zu verdanken, dass er dieses Match gewonnen hat.
Ja, David Gilbert hat das Match echt verloren. Sehr frustrierend, sehr frustrierend. Ja, da spielst du in Frame 3, nur um ein Glanzstück zu nennen, 130. Davor traumhafte Bälle auch gelocht. Du bist 3-0 in Führung gegen John Higgins und du schaffst es nicht, dieses Momentum irgendwo mitzunehmen durch das ganze Match hindurch. Da weiß ich auch nicht, was da los ist. Ich meine, steckt der zu viel Energie in das 3-0 und dann ist nichts mehr übrig? Oder das war einfach, nee, sowas will ich nicht sehen von David Gilbert. Was ist denn los da? Ich meine, klar, John Higgins hat traumhafte einzelne Bälle gelocht im vierten Frame, um überhaupt auf 1 zu 3 ranzukommen. Also das sind auch so Bälle, die kann nur John Higgins lochen. Aber da musst du doch als David Gilbert nach dem Mid-Session-Interval die nächste 130 auspacken. Ja, ich meine, gut, ich kann da jetzt hier viel verlangen von dem armen jungen Mann, aber trotzdem, ne, du musst doch irgendwo es schaffen, diese Begeisterung, die du bei allen ausgelöst hast, in den ersten drei Frames mitzunehmen und darauf aufzubauen und dann nicht den John Higgins dich überrollen zu lassen. Also Frame 5 völlig unnötig verloren. Gut, Frame 6, John Higgins mit der 139, gut, da kannst du vielleicht jetzt nicht ganz so viel machen. Ja, aber also auch danach, komm, also David Gilbert wirklich, das war. Man spricht nicht selten davon, dass jemand unnötig gegen John Higgins verloren hat. Wirklich nicht, aber gestern war das der Fall.
Ich habe bei David Gilbert irgendwie immer das Gefühl, dass es so ein, zwei Bälle sind, die ihm dann komplett das Selbstvertrauen nehmen. Und er scheint ein Spieler zu sein, der sehr vom Selbstvertrauen abhängig ist. Und das macht die Sache eigentlich so ein bisschen schade, weil er ist ja kein Spieler mehr, der jetzt unbedingt einen ersten Titel sammeln muss. Den hat er ja geholt bei der Championship League. Aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass er in dieser Form tatsächlich dann auch mal einen richtig vernünftigen großen Titel angreifen kann, der eben nicht Championship League ist, Shootout oder was auch immer, ohne diese Titel jetzt abzuwerten. Aber ich habe so nicht das Gefühl, dass David Gilbert dann tatsächlich mal die UK Championship oder das Masters gewinnen kann.
Also bitte, also gerade das Shootout ist wirklich ein extrem wichtiger und von uns allen sehr geschätzter Ranglistentitel, Christian. Ja, da sagst du was. Ich bin da komplett bei dir. Der David Gilbert, ich meine, es ist kein Zufall. Es ist wirklich kein Zufall, dass wir da 38 Jahre drauf warten mussten, dass der mal seinen ersten Titel gewinnt und dass der immer ganz oben mitstand auf dieser Liste von. Ja, von manchen auch bezeichnet als Versager, ne, die es eigentlich könnten, aber halt nicht machen. Also ich bin da jetzt weniger streng, aber es gibt natürlich auch diese Stimmen. Und dann spielt er sich endlich weg von dieser Liste. Und ja, trotzdem scheint sich fundamental nichts bei ihm geändert zu haben. Ein Ball geht daneben und das Match ist weg. Und dafür finde ich, ist er noch ziemlich gut unterwegs, auch so in der Weltrangliste. Aber ja, fürs Masters und die WM und die UK Championship und überhaupt selbst für die Scottish Open. Ja, da reicht das halt nicht. Und da muss man doch dran arbeiten können, vor allem wenn man solche Bälle lochen kann wie David Gilbert. dass man das nicht, es scheint irgendwie, der scheint es aus seinem Gedächtnis zu streichen, was er gerade alles Tolles fabriziert hat, wenn eine Sache daneben geht. Und das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, ich kann mich jetzt aufregen hier mit David Gilbert. Er hat gestern, wie gesagt, dieses traumhafte 130er-Break, das kann man sich einrahmen, aber auch dann eben wieder zusammengeklappt. Wie so oft, John Higgins ist weiter.
Also bevor Katis Blutdruck jetzt hier noch in ungeahnte Höhen steigt, beenden wir mal diesen Podcast einfach und fassen nochmal kurz zusammen. Ronnie O'Sullivan um 14 Uhr heute gegen John Higgins, um 20 Uhr dann Anthony McGill gegen Luca Brissell. Zwei unfassbar hochklassige Halbfinals. Und Kati, sparen wir uns Tipps oder gehen wir auf ein rein schottisches Finale?
Nee, ich gehe auf ein rein unschottisches Finale. Wir sind ja in Wales, ich bitte dich. Luca Brissell gegen Ronnie O'Sullivan wird unser Finale morgen. Ganz, ganz klar. Wir kennen meine Vorhersagen.
Wir werden es sehen und wir werden es morgen zusammenfassen hier bei Total Clearance. Viel Spaß euch mit dem heutigen Halbfinale.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.